Trackpot, der Podcast der Rheinland-Zeitung. Eine bunte Mischung aus Tee, Talk und Tönen. Herr Heigens, als Bürgermeister, da muss man sich ja von Haus aus mit Themen wie Energie und Kosteneinsparungen auch befassen. Doch bei Ihnen geht das weiter und das bleibt auch nicht innerhalb der Rathauswände, um das mal so zu sagen. Das Thema Klimawandel treibt Sie um und beschäftigt Sie auch privat sehr. Warum ist das so?
Ich habe vor fast 3 Jahren das erste Mal einen Dokumentarfilm von Man mag jetzt etwas lächeln, Leonardo DiCaprio gesehen. Mhm. Und zwar heißt der Film Ice on Fire. Er ist auch im Internet zu finden. Er ist sehr empfehlenswert. Und da bin ich das erste Mal im Grunde genommen auf die Gesamtproblematik aufmerksam geworden. Denn dieses Bild, was wir, ich sag mal so, von Klimawandel haben, das ist ein Gebilde und das ist ganz weit weg. Und dieser Film bringt es im Grunde genommen auf den Punkt. Er legt zwar den salzigen Finger in die Wunde, aber er zeigt auch Perspektiven auf. Nur das Gute daran ist, dass man die Komplexität des Themas erkennt und auch sehr, sehr gut erkennen kann, welche Bereiche betroffen sind und wie diese Bereiche uns auch betreffen. Und somit bin ich im Grunde genommen angefangen, mich mit der gesamten Thematik zu beschäftigen. Ich habe sehr, sehr viele YouTube-Videos gesehen, ich habe Bücher gelesen. Ich habe jüngst das Buch Klartext Klima von Sarah Schurmann auch gelesen, die es auch sehr, sehr gut zusammenfasst. Also empfehlenswert, wenn man sich im Grunde über den Horizont hinaus mal mit dem Thema beschäftigen will.
Woran machen Sie denn selbst fest, dass sich was verändert hat in der Welt? Wie spüren Sie das so in Ihrem täglichen Leben? Ja, sicherlich auch dann, aber auch als Bürgermeister.
Das spüre ich auf allen Ebenen. Also wir müssen ja nur mal in die Berichterstattung der vergangenen Monate sehen. Da kommt ja eine Schlagzeile nach der anderen. Ob es jetzt ganz aktuell das Fischsterben in den Siltiefen ist, oder die Trockenheit und dann auf der anderen Seite eben diese extremen Niederschläge. Dieser heiße Sommer, der mir persönlich sehr zu schaffen macht. Also ich bin eher so ein Fan von bis 25 und dann reicht es mir auch, 25 Grad. Aber wir hatten eben in diesem Sommer und nicht nur in diesem Sommer, sondern wenn ich dann auch die Jahre zurückschaue, in den letzten Sommern extreme Temperaturen mit all diesen Problemen, die damit zusammenhängen. Und das ist fließend, das ist nicht nur, dass ich schwitze, sondern im Grunde genommen, wenn wir so eine lange Dürreperiode haben und es dann zu solchen Starkregenereignissen kommt, dann bleibt das Wasser hier bei uns auf den Straßen stehen und damit kommt sozusagen der kommunalpolitische Blickwinkel rein. Das Wasser bleibt hier stehen, es läuft letzten Endes bei uns ins Abwassersystem mit all den Problematiken, die da hinten dran hängen. Und so sieht man im Grunde genommen, der Klimawandel ist kein diffuses Gebilde, was ganz weit weg ist. Der Klimawandel ist direkt da.
Nun hatten wir uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir heute mal aus Ihrer Sicht als Privatmensch darüber sprechen wollen, was Sie selbst für Schlüsse daraus ziehen. Das haben Sie gerade gesagt, so diese Wahrnehmung, wie wirkt sich der Klimawandel jetzt schon auf uns hier im Rheinland aus zum Beispiel. Und dann steht natürlich auf der anderen Seite die Frage, wenn man daraus Schlüsse zieht, was haben Sie selbst sich vorgenommen oder auch umgesetzt, um dem entgegenzusteuern?
Wir kommen aus der Überlegung heraus, das gilt sowohl für meine Frau als auch für mich, dass wir irgendwann diese Verantwortung wahrgenommen und erkannt haben, die wir gegenüber unseren Kindern jetzt schon und hoffentlich bald auch Enkelkindern und nachfolgenden Generationen haben. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was können wir denn dazu beitragen, damit wir den Zustand jetzt nicht noch weiter verschlimmern. Wir haben dieses Haus, in dem wir heute wohnen, vor 5 Jahren gebaut und wir haben diesen Aspekt völlig außen vor gelassen. Das muss ich einfach mal sagen. Mhm. Energetisch ist allerdings dieses Gebäude auf neuestem Stand. Also die Ansprüche oder die Voraussetzungen haben sich seitdem nicht verändert. Was wir seitdem gemacht haben, ist, wir haben den kompletten Bereich unserer individuellen Mobilität völlig verändert, sprich 2 Dieselfahrzeuge abgeschafft und durch 2 E-Fahrzeuge ersetzt. Wir haben seit Juli vergangenen Jahres unser gesamtes Dach voll liegen mit PV-Platten. Wir haben oben auf dem Dachboden die entsprechende Anlage dazu mit auch einem entsprechend großen Speicher. Das heißt, wir können uns auch über einen gewissen Zeitraum, und da rede ich über, ich sag mal, 3, 4, 5 Tage, völlig autark bewegen. Und der nächste Schritt ist jetzt, und dazu haben wir uns dann letzten Endes im April noch entschieden, bei uns wird die Gasheizung in den nächsten 8 Wochen rausfliegen und wir bekommen dann eine Luftwasserwärmepumpe mit dem Ziel, uns insgesamt so autark wie möglich zu machen und so wenig Energie wie möglich von außen zuzuführen.
Um Ressourcen zu schonen oder auch eben um, ja, das ist ja das hehre Ziel, was wir jetzt alle verfolgen, die ganzen fossilen Energieträger zu entlasten oder möglichst zu vermeiden natürlich auch. Man hört, Sie setzen das sehr konsequent und ja, man könnte fast schon sagen, wie nach einem ja, Generalstabsplan durch, wenn man so will. Nun kann man sich aber vorstellen, dass bei der Umstellung ja doch ja gewisse Hürden da sind, ob die nun finanzieller Art sind, technischer Art sind oder auch bürokratischer Art. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht und wie haben Sie vielleicht auch mal, um vielleicht mal ein Beispiel auch zu nennen, eine Hürde umschifft?
Also die Hürden bestehen vor allem zunächst mal darin, dass das ja doch ein sehr komplexes Thema für einen Laien ist. Und natürlich kann man sich an der Stelle auch Hilfe holen, das heißt auch Beratung. Und ich empfehle an der Stelle auch immer, einen Energieberater zur Seite zu nehmen. Der kostet zwar Geld, aber aktuell wird eine solche Beratung auch noch gefördert. Sprich, um das in Euro auszudrücken, so eine Beratung kostet in etwa, je nach Aufwand, rund 800 bis 1000 Euro und die Hälfte davon holt sich der Energieberater von der Bundesregierung zurück. Das ist das A und O. Ich habe an der Stelle das größtenteils selber gemacht, weil es mich einfach interessierte und weil ich auch die Technik dahinter verstehen wollte. Das ist die grundlegende Hürde, die man zunächst einmal nehmen muss. Und dann gilt es im Grunde genommen, mit dem Energieberater zusammen einen Plan zu entwickeln, wie man das Ziel, was man sich selber setzt, dann auch erreicht.
Also man schafft eine Art Maßnahmenplan oder wie muss man sich das vorstellen dann, ja.
Das ist ein Gesamtplan. Und das A und O an der Stelle war natürlich, ich sag mal, die energetische Grundvoraussetzung dieses Hauses. Die war gegeben, sodass wir über Maßnahmen wie neue Fenster oder zusätzliche Dämmarbeiten mussten wir gar nicht mehr nachdenken. Wir konnten im Grunde gleich anfangen, in die konkreten Maßnahmen umzusteigen, was den ganzen Energiebereich betrifft. Das ist natürlich bei anderen Haushalten anders oder bei anderen Häusern anders. Ich war vor kurzem erschrocken, als ich hörte, dass im Grunde 3/4 aller Häuser, aller Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland noch vor Stand 1976, 75 sind. Das ist erschreckend. Und all diese Eigentümer haben natürlich zunächst ganz andere Aufgaben, ganz andere Probleme, als über eine Wärmepumpe nachzudenken. Das sind diese Hürden. Und dann kommen natürlich, Sie haben es angesprochen, kommen die finanziellen Hürden. Denn so etwas ist nicht ohne. Und man muss doch sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch wenn es Förderungen gibt. Aber leider hat es da in den vergangenen Monaten, ich bezeichne das mal als Durcheinander oder Auf und Ab gegeben. Das heißt, Förderungen, die wir beispielsweise für den Stromspeicher in Anspruch genommen haben, und das waren immerhin 40% der Anschaffungskosten, die gibt es heute schon plötzlich gar nicht mehr. Wir reden über energetische Sanierungsmaßnahmen, da gab es Förderungen, die gibt es plötzlich nicht mehr. Und so ist im Grunde im Moment ein ziemlicher Dschungel, wo gibt es eigentlich welche Förderung. Jetzt gerade aktuell gibt es für das, was wir als nächstes vorhaben, nämlich Umstellung von Erdgas als Wärmefaktor, Umstellung auf Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, gibt es für uns noch eine Förderung von 35%. Die ist aber gerade aktuell wieder runtergekürzt auf 25%. Und so ist das Ganze im Grunde genommen permanent im Fluss. Und deswegen ist es an der Stelle eben ungemein wichtig, dass man sich jemanden zur Seite holt, der den Durchblick da auch hat.
Unser Dschungelführer, um das mal so zu nennen, das wäre dann auch ein Energieberater oder wer verschafft Ihnen da den nötigen Durchblick da?
Ja, genau. Der weiß aktuell dann auch jeweils, welche Förderung es wo gibt, wo es möglicherweise aber auch sehr, sehr günstige Kredite gibt. Also der kann einem zunächst beim Fahrplan helfen und er kann einem auch helfen, diesen Fahrplan umzusetzen mit entsprechenden Förderungen.
Wenn man jetzt, sage ich mal, den interessierten Laien auf dieses Thema anspricht, und Sie sagten es ja gerade schon, die Förderquoten sinken leider bei diesem Thema, aber wenn jetzt dennoch einer, der sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, das setze ich um für mein Haus, ich will da entsprechend was machen, dann hört man aber oft, ja, lohnt sich das Ganze, zahlt sich das aus? Können Sie da aus eigener Erfahrung was zu sagen?
Ja, das zahlt sich in zweifacher Hinsicht aus. Zum einen zahlt es sich natürlich dadurch aus, dass wir das Klima schützen. Das heißt, ich kann morgens in Ruhe in den Spiegel schauen und ich habe dabei ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und auf der anderen Seite zahlt sich das tatsächlich auch auf dem Konto aus. Wir sind mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, ja, wir mussten für diese Investitionen auch Kredite aufnehmen, aber diese Kredite finanzieren sich genau, oder ein Kredit, der finanziert sich eben durch die Einsparungen, die wir auf der anderen Seite haben. Und das ist bei uns ein Zusammenspiel aus der Photovoltaikanlage, aus dem Speicher und den beiden E-Autos. Unterm Strich gesehen fahren wir damit, wenn man die finanzielle Seite sich betrachtet, besser als vorher.
Sie fahren besser, das kann man auch sagen, in puncto E-Mobilität. Das hatten Sie eingangs schon erwähnt. Auch da haben Sie ja umgerüstet sozusagen familiär. Gerade bei der E-Mobilität, die ja nun, sag ich mal so, so den ersten großen Schwung erlebt, hört man immer wieder dieses Kriterium, dieses Totschlagkriterium, kann man schon fast sagen, dass es von der Reichweite nicht hinhaut. Wenn man, sagen wir mal, jetzt ein normales Auto als Maßstab nimmt, was halten Sie dem entgegen?
Also ich fange mal an einem etwas anderen Punkt noch an. Das Thema Klima, das geht im Moment verloren. Der Blick darauf geht verloren und der wird einfach überlagert durch viele, viele andere Dinge.
Ein Beispiel zu nennen, den Krieg in der Ukraine.
Der Krieg in der Ukraine, vieles, genau. Ja. Ist auch nachvollziehbar und gerade die Dinge, die sozusagen im Zusammenhang auch mit diesem Krieg dort stehen, beispielsweise die Energiekrise, die wir haben und diese Kostenexplosion, die überlagern im Grunde genommen das eigentliche Thema. Aber um das mal zu verdeutlichen, wir dürfen den Blick nicht verlieren auf das Thema Klima. Ich mache mal einen ganz kleinen Schritt rüber. Pakistan ist ein super Beispiel dafür, ein sehr gutes. Diese massiven Überschwemmungen mit der großen Zahl an Toten, das ist zurückzuführen auf den Klimawandel. Dieses Leid und Elend, was da zusammenhängt und die gesamte zerstörte Infrastruktur.
Ich denke, wir brauchen gar nicht so weit kommen, wenn wir das Beispiel Ahrtal zum Beispiel nehmen.
Genau.
Recht frisch noch. Auch da hat es ja hier im eigenen Land sehr viel Leid gegeben, sehr viel Zerstörung, auch verursacht letztendlich durch die Änderungen im Klimaspiel, muss man so zu formulieren.
Ja, völlig richtig. Und das kann ich jetzt natürlich als Bürgermeister oder muss ich als Bürgermeister auch sagen, diese Katastrophen, die wir jetzt ob es im Ahrtal war bei uns in der Bundesrepublik oder eben gerade aktuell in Pakistan, die werden sich häufen. Man muss nur das lesen, was im Grunde genommen Klimaforscher sagen. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, das sind Fakten. Diese massiven Katastrophen, die werden einfach mehr mit all den Folgen. Das heißt, wir werden in den nächsten 20, 30 Jahren ganz andere Flüchtlingsströme kriegen, als wir sie aktuell haben. Aktuell ist dann im Vergleich damit, was da auf uns zurollt, möglicherweise, verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber das ist ein Kindergarten dagegen. Und vor diesem Hintergrund über das Thema Reichweite zu diskutieren, finde ich lächerlich. Und das ist der Punkt eben.
So ein bisschen Wohlstandsmentalität, die sicherlich auch dahinter steckt. Das ist für einige, mag das, denke ich, zumindest ein Kriterium sein, die aufgrund beruflicher Dinge oder wie auch immer auf eine gewisse Reichweite angewiesen sind. Aber Sie haben das ja auch selbst erlebt. Man kann sich ja auch da dosieren oder auch ja, selbst ein bisschen disziplinieren und erziehen, um dieses Reichweitenproblem, nenne ich es jetzt mal so, auszuhebeln, dass da vielleicht gar keins ist.
Also da muss man sich einfach schlichtweg an die eigene Nase fassen. Und man muss bei der ganzen Diskussion auch ehrlich bleiben. Ich behaupte einfach mal, irgendwo um 70-75% aller deutschen Bundesbürger haben nun keinen Arbeitsweg, der täglich, ich sag mal, irgendwo 400-600 Kilometer umfasst. Da müssen wir an der Stelle natürlich diejenigen ausklammern, die beruflich nun jeden Tag irgendwo lange Strecken auf der Autobahn unterwegs sind. Aber der normale Bundesbürger, der hat vielleicht einen Arbeitsweg von 100 Kilometern. Also ich nehme mal das Beispiel von meiner Frau, die fährt jeden Tag nach Westerstede hin und zurück, das sind 100 Kilometer. Das ist irgendwo das Maß aller Dinge. Wir haben mittlerweile im Bereich der E-Mobilität Reichweiten erreicht, die liegen irgendwo realistisch gesehen zwischen 350 und 500 Kilometern. Alles andere ist gelogen. Also an der Stelle kann ich natürlich aus Erfahrung berichten.
Es impliziert aber natürlich auch dieses Kriterium Reichweite, was so oft ins Feld geführt wird, die Ausstattung mit entsprechenden Ladesäulen etc. Auch da tut sich ja hier auch speziell in der Gemeinde was. Aber ich denke, dass das auch bei vielen so ein bisschen dieses Ding ist, was im Hinterkopf schwebt, wo einige sich denken, ja, die Ausstattung ist noch nicht so, dass ich jetzt, was weiß ich, Beispiel, ich will in Urlaub fahren mit meinem E-Mobil und da habe ich dann mal schnell 1000 Kilometer zusammen für eine Strecke. Aber auch da tut sich auch was, muss man ja.
Da tut sich viel, da tut sich sehr viel. Ja. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung berichten, eben weil wir jetzt ja schon anderthalb Jahre E-Mobilität genießen, so da sage ich das. Das heißt, ganz konkret, wir haben, mein Bruder wohnt in der Nähe von München, unsere Tochter wohnt in München. Wir sind mehrmals im Jahr in München und das sind ungefähr 850 Kilometer. Natürlich, vorher mit meinem Mercedes-Benz Diesel, Verbrauch 6,5 Liter, den habe ich hier an der Avia-Tankstelle vollgetankt und ich bin durchgefahren. Nein, bin ich nicht. Und da muss die Ehrlichkeit kommen. Nein, bin ich natürlich nicht. Also wir haben mindestens 3 Pausen gemacht. Und wenn man einfach mal auch da ehrlich ist, es geht immer um Ehrlichkeit. Wenn ich auf den Rastplatz fahre, dann stelle ich das Auto irgendwo ab, dann laufe ich zur Toilette, dann hole ich mir vielleicht noch einen Kaffee, dann, ich mache es zumindest, rauche ich vielleicht noch 1-2 Zigaretten und dann sind 20 Minuten, 25 Minuten weg. Das ist genau die Zeit, die wir auf so einer Strecke an der Ladesäule stehen. Okay, auf so einer Strecke muss ich 2 Stops mehr einlegen, als wenn ich mit einem Diesel fahre. Aber ich bin A, nicht auf der Flucht und B, es ist ja meine Freizeit. Das heißt, ob ich nur 1 Stunde oder 2 länger unterwegs bin, spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle für mich. Und wenn ich das Thema auch aufgreife, Ladeinfrastruktur, ich glaube, dass die Diskussionen darum werden sehr, sehr viel auch durch Angst gefüttert. Man braucht keine Angst zu haben. Also ich habe in der Zeit, wo wir diese Strecken gefahren sind, nicht ein einziges Mal erlebt, dass ich mich irgendwo in eine Schlange einreihen musste oder dass ich nicht genug Energie auf dem Stecker hatte. Das Einzige, was dann vielleicht mal vorkommt, ist, dass von den, ich sage jetzt was, 8 Säulen, die da sind, eine kaputt ist. Aber das kann ich vorher auch in einer entsprechenden App sehen. Und ich kann sogar sehen, wie viele Ladesäulen oder wie viele Ladepunkte sind da denn frei. Das Thema, das ist kein Thema mehr.
Aber man hört auch raus, so ein bisschen Planung gehört auch dazu, wenn man jetzt eine Immobilie jetzt speziell nutzen möchte, um weitere Strecken mal, punkto, also Beispiel Urlaub, nutzen möchte. Dann wäre es halt so,
ja,
diese Planung, was ja per se, ich sag mal, bei jedem Urlaub dazu gehört, ob man nur noch ein paar Ladesäulen dazu nimmt oder nicht, tut sich dann auch nicht viel.
Nein, das ist, um das nochmal zu konkretisieren, ja, es gehört natürlich ein bisschen Planung dazu. Und das macht man ja auch mit dem Verbrenner so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich an der Autobahn unmittelbar auf dem Rastplatz fährt, um da möglicherweise zu tanken. Jeder weiß, es ist viel zu teuer. Also plane ich doch vorher schon mal eben, wo gibt es einen Autohof oder wo könnte ich Mittagessen abseits der Autobahn und dann auch vielleicht tanken. Also das macht man auch beim E-Auto.
Nun bin ich ja selber persönlich auch, ich würde sagen, überzeugter Dieselfahrer, auch wenn die Vorzüge, wie sie früher mal da waren, nun ja leider Gottes eben nicht mehr so sind. Aber wenn Sie mal gegenüberstellen, normales Kfz und ein E-Auto, wenn wir da von Verbrauch sprechen, wenn wir da ja auch von der praktischen Art und Weise, eben an der Tankstelle bezahle ich ja, was weiß ich, in der Regel mit EC-Karte oder mit einem 50-Euro-Schein, kommt man ja heute schon fast nicht mehr mit hin. Aber einfach mal so ein bisschen aus Ihrer praktischen Erfahrung, was das Fahren mit dem E-Auto angeht.
Also man muss sich im Kopf mal freimachen von den Tankgewohnheiten, die man bei einem Verbrenner hat. Völlig freimachen. Bei einem E-Auto gilt die Grundregel, Auto steht, Auto lädt. In der Regel, und das, ich sag mal, beim Normalbürger, ich rede hier nicht vom Staubsaugervertreter, aber vom Normalbürger. In der Regel ist es so, dass das Auto zu Hause lädt zu 90%. Also ich brauche mir gar keine Gedanken zu machen, ob das jetzt eine Stunde dauert oder 5 Stunden. Wenn das Auto zu Hause lädt, kann es in Ruhe über Nacht laden. Da bin ich ganz entspannt. Wenn ich dann unterwegs bin, in dem Fall von uns, wir haben eine einzige Ladekarte, ich habe eine Reservekarte, ja. Aber in unserem Fall ist es halt so, wir fahren zwar Hyundai, Schleichwerbung, und Hyundai hat einen Vertrag mit einem großen Energiedienstleister aus der Bundesrepublik. Dieser Energiedienstleister installiert oder hat schon installiert etliche 1000 Ladesäulen. Das heißt, ich habe eine Ladekarte, ich fahre an die Ladesäule, halte die Ladekarte davor und mein Auto tankt. Und ich weiß vorher genau, was es mich kostet. Das ist der Punkt und mittlerweile ist die Technik so weit fortgeschritten, wir brauchen für unser Auto gar keine Ladesäule mehr. Das heißt, immer dann, wenn ich will den Namen nicht nennen, von diesem großen Anbieter an die Ladesäule gehe, dann erkennt in dem Moment, wo ich quasi den Stecker ins Auto stecke, erkennt die Anlage, um was für ein Fahrzeug es sich handelt und es wird ganz normal über meinem Konto abgerechnet.
Und wenn ich das kostentechnisch mal vergleiche, was ich, ja, fehlt mir ehrlich gesagt eine griffige Zahl, wenn ich selber mal meine Tankgewohnheiten hinterfrage, vielleicht in der Woche 50 Euro wären so 200 Euro. Ich bin ja nun kein Weit- und Vielfahrer, weil ich das Glück habe, hier, wo ich wohne, auch arbeiten zu dürfen. Wenn Sie das mal so aus Ihrer Erfahrung schildern, ist es günstiger?
Ja, natürlich ist es günstiger. Es ist vor allen Dingen dann günstig, wenn ich das mal jetzt für uns sehe, wenn ich meinen eigenen Strom vom Dach bekomme. Und das haben wir, ich schaue mal ganz aktuell drauf, wir haben eine Autarkiequote bis heute von 80%. Das heißt, ich habe 80% meiner gesamten elektrischen Energie vom Dach geholt, inklusive der Autos. Das ist der günstigste Weg. Wenn ich aber eben nicht diese Anlage habe, ist es immer noch der günstigste Weg. Wenn ich das mal vergleiche, ich habe gerade gesagt, meine Frau arbeitet in Westerstede. Ist eine ganz einfache Rechnung. Sie braucht für hin und zurück, um das umzurechnen, 20 Kilowattstunden braucht das Auto in dem Moment. Und das bedeutet bei einem Centpreis von derzeit 30 Cent pro Kilowattstunde, ja, das steigt etwas. aber ich mache das mal mit dem jetzigen Preis noch, bezahlt sie für diese Hin- und Rückfahrt, wenn wir denn den Strom kaufen würden, 6 Euro. Wenn ich das übertrage auf den Dieselpreis heute, dann ist es mindestens das Doppelte. So einfach ist die Rechnung.
Wunderbar. Ein interessantes Modell, was Sie gerade schilderten. Sie erzeugen den Strom oder ziehen, so wie Sie sagten, den Strom vom Dach für Ihr Auto. Und ich denke, das ist ja etwas, was ja, ein Anreiz wäre für viele, die ein Eigenheim haben. Wir leben ja in Ostfriesland, im Rheinland, wo viele Menschen noch ein Eigenheim haben und auch den Platz und die Möglichkeiten hätten, so etwas umzusetzen. Und lassen Sie uns doch mal vielleicht mal spielen, so E-Autos für Dummies, um das mal so zu formulieren. Wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir so ein, ja, so eine Konfiguration zu basteln, so ein Setup, wie muss ich da vorgehen? Also ob das die technischen Voraussetzungen sind, was kostet mich das? Ja, und welche Förderungen kann ich vielleicht noch erwarten in dem Hinblick? Womit fange ich an? Was brauche ich als erstes, außer jetzt mal das E-Auto?
Ich brauche als erstes eine Überzeugung.
Ja.
Das heißt, ich muss es wollen. Und wenn ich schon, ich sag mal, mich aus der Argumentation Klimaschutz nicht selber überzeugen kann und will, dann soll ich meine Rechnung aufmachen. Also, was kostet mich mein Verbrenner übers Jahr gesehen? Und den Vergleich habe ich mal gemacht. Ich habe im Grunde einfach mal alle Kosten aufgeschrieben, die mein Mercedes-Benz C-Klasse damals verursacht hat. Da hatte ich natürlich noch eine andere Rechnung. Das war vor, wie gesagt, fast 2 Jahren. Mhm. Da war der Dieselpreis...
Da war die Welt noch in Ordnung.
Genau, da war die Welt noch in Ordnung. Heute fällt diese Rechnung umso leichter. Ja. Und dann komme ich halt auf mit Steuern, mit Reparaturen. Inspektionen sind auch nicht gerade günstig. Mit diesen doch sehr hohen Spritpreisen komme ich letzten Endes, ich sag mal, irgendwo auf eine Zahl zwischen 3.000 und 4.000 Euro, wenn ich etwa 15.000 Kilometer im Jahr fahre. Und dann muss ich im Grunde nur die Rechnung aufmachen. Was kostet mich ein E-Auto? Und da kann man mich auch gerne kontaktieren. Ich kann das auch sehr leicht darstellen. Wenn ich im Durchschnitt rechne mit 20 Kilowattstunde pro 100 Kilometer, das ist so eine gängige Zahl, 20 Kilowattstunde, es sei denn, ich fahre einen großen Porsche, dann braucht der etwas mehr. Dann muss ich ja, meinen Strompreis kenne ich. Das heißt, ich weiß, was ich auf 100 Kilometer verbrauche und da kann ich schon mal gegenrechnen. Dann spare ich meine Steuern, weil E-Autos zahlen 10 Jahre lang keine Steuern. Ich habe deutlich weniger Kosten an Reparaturen und Inspektionen. Also um das mal zu verdeutlichen, da ja wesentlich weniger Technik in so einem E-Auto steckt als in einem Verbrenner. Wir haben etwa Kosten von 200 Euro im Jahr. Das ist die Inspektion. Das war alles. Da ist das Waschen auch schon mit drin. Und dann hat man Einnahmen bei einem E-Auto. Und die sind in der Regel pro E-Auto 400 Euro pro Jahr. Das ist die sogenannte THG-Quote. THG-Quote, das müssen im Grunde genommen große Unternehmen, in diesem Fall Mineralölunternehmen, zahlen, weil sie eben CO2-Emissionen haben. Mit jedem Verbrenner wird ja eine CO2-Emission an der Tanke verkauft und dafür wird eine THG-Quote gezahlt und die wird dann E-Autofahrer wieder ausgezahlt. Das macht bei uns 400 Euro pro Jahr.
Variiert das? Gibt es da Unterschiede?
Tendenz steigend.
Okay.
Ja. Tendenz steigend. Da gibt es gar keinen Unterschied. Also ob ich nun einen kleinen Renault Zoe fahre oder den großen Porsche, völlig egal. Das ist im Moment 400 Euro, wie gesagt, Tendenz steigend. Und seit neuestem ist es sogar so, dass diese THG-Quote übertragen wird auf den Strom, den man ins E-Auto lädt. Das heißt, ich muss im Grunde genommen nur die Zahl angeben an Kilowattstunden, die ich bei mir an der Wallbox oder an der öffentlichen Ladesäule geladen habe. Das muss natürlich auch ein Stück weit nachweisbar sein. Und da bekomme ich pro Kilowattstunde 10 Cent erstattet. Also das fängt langsam an, richtig Spaß zu machen. Und wenn man an der Stelle ist und für sich diese Rechnung gemacht hat und die Zahl sieht im Vergleich, die Überzeugung sozusagen da ist, dann beginnt im Grunde genommen die Arbeit, was soll es denn für ein E-Auto werden? Mhm. Und da kann ich natürlich von bis mir was aussuchen. Ich empfehle an der Stelle immer, realistisch zu sein. Das heißt, ich sag mal, wenn da ein Auto, ich beziehe das mal auf unseren Hyundai Kona, wenn ich beispielsweise das Thema Reichweite habe, der ist mit angegeben mit 480 Kilometern, das hat er nicht, definitiv nicht. Mhm. Er hatte jetzt über den Sommer immer etwas um die 400 Kilometer und er wird im tiefsten Winter, wenn es schön kalt ist da draußen, etwa 300 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, ich muss sozusagen ein Fahrzeug suchen mit realistischen Reichweiten, was meinen täglichen Bedarf gut abdeckt. Und da gibt es eben auch eine Spanne. Ja, E-Autos sind teurer. Ich empfehle auch, oder ich rate dringend davon ab, ein E-Auto zu kaufen, weil die Entwicklung so rasant schnell ist, dass wenn ich mir heute ein E-Fahrzeug kaufe, ist das morgen alt. Das ist wie bei jedem Handy und jedem Tablet. Ja. Das heißt, ich empfehle immer ein Leasing. Und dann muss man halt wissen, was brauche ich tatsächlich an Kilometern im Jahr. Und da braucht man auch keine Angst zu haben. Mhm. Also ich behaupte mal stumpf, 90% aller Fahrzeuge, die auf bundesdeutschen Straßen fahren, E-Fahrzeuge, die sind alle geleased. Eben aus diesem Gedankengang heraus, die Technik entwickelt sich rasant schnell weiter. Mhm. Und da habe ich halt dann eben Leasingraten von bis, je nachdem, was ich für eine persönliche Konstellation habe. Und dann geht das halt los. Noch gibt es bis Ende diesen Jahres 6.000 Euro Förderung vom Bund plus 3.500 Euro Förderung von den Herstellern, macht also rund 9.500.
Die aber auch bei einer Leasing-Geschichte durchaus dann zum Zuge kommen würden.
Ja, das wäre... Das muss
man auch erwähnen, weil man hat ja auch die Vorstellung, geliehen, sag ich mal, ist nicht gekauft und deswegen fallen diese Förderungen weg, aber das ist definitiv nicht so.
Nein, das ist definitiv nicht so. Ich verpflichte mich in dem Moment, wo ich diese Förderung in Anspruch nehme, 2 Jahre das Fahrzeug zu fahren. Mhm. Ich glaube aber, das ist auch kein Problem. Und das ist im Grunde vergleichbar, als wenn ich ganz normal ins Autohaus gehe, ein Verbrennerfahrzeug leasen möchte und 9.500 Euro in der Tasche habe. Mhm. So muss man es rechnen. Mhm. Und das wirkt sich natürlich erheblich auf die Leasingrate aus. Mhm. Und wenn man dann im Grunde genommen, ich sag mal, auf eine durchschnittliche Leasingrate von 250 Euro kommt, das spare ich im Jahr allemal ein. Mhm. Und dann kommt der Hintergedanke, den ich ganz zu Anfang geäußert habe, dazu, das Gefühl, dem Klima etwas Gutes zu tun, das kommt dann noch on top hinzu. Mhm. Und das Ganze ergibt für mich dann ein stimmiges Paket, das Spaß macht.
Gut, und damit haben Sie ja uns sozusagen, was Sie die wirtschaftlichen Vorteile und klimatechnischen Vorteile angeht, sicherlich überzeugt. Wie geht's weiter? Nun habe ich das Auto und nun steht es da unterm Carport oder vor dem Haus. Was brauche ich dann an technischen Gerätschaften, um halt den Saft vom Dach zu ziehen, um das so zu sagen?
Ich brauche eine Wallbox. Ja. Das ist das A und O. Ich brauche eine Wallbox und im schlimmsten Fall, wenn meine elektrische Anlage zu alt ist, sprich der ganze Sicherungskasten, dann brauche ich im schlimmsten Fall sogar einen neuen Sicherungskasten.
Was heißt das? Wissen Sie das? Ab wann das jetzt zu alt wäre?
Also ich sag mal pauschal einfach gesagt, alle, die noch Schraubsicherungen haben, die brauchen noch nicht über die Wallbox nachzudenken, sondern die sollten erstmal über den Stromanschluss nachdenken. Das ist der Punkt. Da wir eine relativ neue E-Anlage hatten, war das nicht notwendig. Also ich brauche eine Wallbox, weil sie eben dann letzten Endes die Funktion der Tankstelle übernimmt. Mhm. Und diese Wallbox wird an die Stromanlage des Hauses angeschlossen. Und das war es auch schon.
Was kostet sowas?
Mit Installation zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Okay. Ich sage zwischen, weil das hängt jetzt von einigen Faktoren ab. Wenn ich gar nicht mit einer PV-Anlage rechne, dann komme ich wahrscheinlich sogar noch mit 800 oder 900 Euro hin. Leider gibt es an der Stelle keine Förderung mehr. Mhm. Die gab es, die ist abgeschafft worden. Und ich sage mal ganz deutlich, um das an der Stelle zu sagen, ich ärgere mich sehr darüber, dass die Bundesregierung gerade solche Dinge einfach abschafft. Mhm. Denn ohne Förderung habe ich keinen Anreiz. Und wir müssen, wenn wir das Tempo erhöhen wollen, gerade diese Anreize haben. Aber das nur an der Stelle. Teurer wird es dann, wenn ich tatsächlich mit einer PV-Anlage denke, weil die PV-Anlage nachher mit dieser Wallbox kommunizieren muss. Da geht es darum, dass ich im Grunde genommen überschüssigen Strom, den die Anlage produziert, ins Auto leite. Mhm. Das heißt, die PV-Anlage hat einen Auftrag. Sie muss zunächst mal die Grundversorgung des Hauses sicherstellen. Dann soll natürlich auch der Speicher, den wir auf dem Dachboden haben, geladen werden. Und was dann übrig ist, soll ins E-Auto geladen werden. Und erst wenn dann unterm Strich noch was übrig bleibt, das wird dann natürlich ins Netz gespeist. Mhm. Und dafür brauche ich im Grunde genommen eine Wallbox mit entsprechender Software, die mit der Anlage kommuniziert, damit dieses Spiel oder dieses System, wie ich das gerade beschrieben habe, auch funktioniert.
Wo bekommt man so Wallbox her? Geht man da zum Elektroniker des Vertrauens oder über ein Autohaus oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe mehrere Möglichkeiten. Also zum einen, das ist mittlerweile sogar bei vielen Autohäusern so, dass wenn ich mich für ein bestimmtes Auto entscheide, bekomme ich die Wallbox schon dazu.
Ach so.
Dann muss ich mir nur noch einen Elektromeister suchen und die ersten Autohäuser bieten sogar das an. Weil die Anlage muss natürlich, es geht um hohe Stromflüsse, die muss von einem entsprechenden Meister installiert und abgenommen sein. Aber man kann auch selber losgehen. Also wir haben unsere Anlage von einem Anbieter in Leer im Zusammenhang eben mit der PV-Anlage. Ich kann sie mir aber auch, wir haben noch eine zweite Reserve-Wallbox, eine dumme, die nicht eben mit der Anlage kommunizieren kann, aber im Notfall kann ich immer darauf zurückgreifen. Die hat mich 600 Euro gekostet. Mhm. Und die hat einen Elektroinstallateur hier aus der Gemeinde, einen Elektromeister installiert. Hm. Das war's. Also ich kann mir das auch im Internet bestellen.
Gut, dann habe ich das technische Grundbesteck sozusagen zusammen und kann losfahren und Spaß haben. Oder muss ich noch irgendwas beachten in Sachen Genehmigungen, bürokratische Geschichten, Anträge, was auch immer?
Also verbunden mit dieser Wallbox ist eine Anmeldung beim Netzbetreiber. In diesem Fall ist es die EWE. Hm. Das kann ich aber auch ganz einfach im Internet machen. Mhm. Und mittlerweile sind sogar alle Elektrounternehmen soweit, die übernehmen das in der Regel sogar. Mhm. Das ist ein Formular, man füllt es aus. Man bestätigt im Grunde genommen, dass man nur mit einer bestimmten Stärke Strom letzten Endes lädt. Auch wenn teilweise die Wallboxen mehr könnten. Aber es geht darum, das Netz nicht zu überlasten. Das bescheinigt man und das war's. Dann bekommt man ein Bestätigungsschreiben von der EWE zurück und dann kann man loslegen.
Ja, wir sprachen zwischendurch auch immer über Aspekte wie Ukraine-Krieg, alles was mit dran hängt, auch an diesem ganzen Gasdilemma, um es mal so zu formulieren. Auf der anderen Seite haben Sie eingangs ja zu Recht festgestellt, wie ich finde, wir dürfen nicht ruhen, wir müssen weitermachen, wenn wir diesen Klimawandel in den Griff kriegen wollen, müssen uns darauf einstellen und machen, oder jeder sollte tun, was er kann. Was müsste jetzt mal, wenn Sie das als Privatmann mal sagen, was müsste die Regierung tun? Sie sprachen gerade schon an, Anreize schaffen, wieder mehr verstärkt Anreize schaffen, um eben halt diesen Umstieg zu erleichtern. Was würden Sie sich da wünschen konkret?
Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Das eine ist im Grunde, wir haben jetzt gerade ein massives Problem. Das heißt, in den nächsten Monaten müssen wir tatsächlich hoffen, mit den Energieangeboten, mit den Energiereserven, gerade im Gasbereich, die zur Verfügung stehen, durch den Winter zu kommen. Dann haben wir die Herausforderung, dass es wahrscheinlich viele Haushalte geben wird, die letzten Endes das, was dann an Preis, an Abschlagszahlungen aufgerufen wird, teilweise gar nicht mehr bezahlen können. Also nur mal so ein Beispiel zu nennen. Ich weiß von einer Rentnerin mit einer kleinen Rentenversorgung im Monat bei uns aus der Gemeinde, die hat noch Nachtspeicheröfen. Und die Dame soll jetzt 1000 Euro Abschlag nur für Strom bezahlen. Das ist nur ein Beispiel. Und das wird nicht funktionieren. Und da wird auch dieses neue Hilfspaket nicht am Ende allen helfen. Wir haben Gott sei Dank dahinter bei uns in der Bundesrepublik ja noch die ganzen Systeme aus der Sozialgesetzgebung heraus. Das heißt, auf diese Dame bezogen, sie kann sich dann mit uns, mit unserem Sozialamt in Verbindung setzen und da gibt es auch Möglichkeiten. Aber das sind nur die punktuellen Lösungen, die ich sehe. Im Grunde sehe ich, so bitter das ist für viele, viele Haushalte aus der wirtschaftlichen Perspektive, ich sehe aber gerade in dieser Energiekrise die Riesenchance. Das heißt, das, was ich eingangs schon mal sagte, was ins Hintertreffen geraten ist, nämlich der Blick auf das Klima und den Klimaschutz, die können über diese Krise wieder in den Fokus rücken. Und da gilt es halt eben, nach vorne zu denken und neue Konzepte zu denken, sich von alten Dingen zu lösen, insbesondere natürlich von fossiler Energie, und da auf kommunaler Ebene Lösungen zu schaffen, die Sicherheiten bieten, Sicherheiten in der Energieversorgung einerseits und Sicherheiten vor allem in der Preisgestaltung. Und da gilt es halt, und das sind die Herausforderungen, vor der wir dann als Kommunen stehen, da gilt es jetzt halt eben kluge Konzepte in die Zukunft gedacht zu entwickeln.
Und was dann eben hinzukommt, wenn ich Ihr privates Engagement jetzt mal so als Beispiel nehme, dass man für sich auch vielleicht versucht, einmal diesen Umstieg auf Alternativen, aber auch ja damit auch so eine gewisse Autonomie für sich schafft, was Versorgung angeht im Energiebereich.
Ja, und das ist der zweite Aspekt. Das ist, wir hatten das Thema ja gerade schon mal, so etwas, so eine Autonomie, Autarkie kostet Geld. Die kostet einfach Geld. Und dieses Geld, das hat bei weitem nicht jeder liegen. Das heißt, an der Stelle muss zwingend notwendig eine ganz neue Förderkulisse auf Bundesebene aufgebaut werden, weil das Arbeiten mit nur kurzzeitig gedachten Hilfspaketen, das gibt ja nur immer auch kurzzeitig eine Entlastung. Ich muss perspektivisch als Bundesregierung denken. Und da, das ist im Grunde eine ganz, ganz grundlegende Forderung in Richtung Berlin. Da müssen vernünftige Fördermöglichkeiten her, einfach zu überblicken und effektiv in der Wirkung. Wenn ich als Bundesregierung das Ziel ausgebe, ich möchte, dass möglichst viele Haushalte in der Bundesrepublik auf alternative Energien umsteigen, dann muss ich dafür die finanziellen Voraussetzungen schaffen. Nur so ist die Perspektive nach vorne hin auch möglich.
Hat denn, oder anders gesagt, sehen Sie da nicht auch einen Konflikt, sag ich mal, zu der Energielobby, die ja eigentlich letztendlich davon lebt, Leuten das Gas zu verkaufen oder den Strom?
Naja, so eine Lobby, das ist ja letzten Endes egal, ob sie Gas verkauft oder möglicherweise Wasserstoff. Also die haben eine Beschäftigung auch weiterhin.
Also wäre auch in Zugzwang eben, was genau eine Umstellung angeht.
Ja. Aber maßgeblich an der Stelle ist tatsächlich eine vernünftige, überschaubare Förderkulisse, die auch die Entscheidungen für jeden Privathaushalt leichter machen.
Herr Heikens, vielen Dank für das Gespräch und bleibt mir nur noch Ihnen allzeit gute Fahrt zu wünschen Richtung Zukunft, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich schließen sich viele, viele Menschen meiner Idee an.
Dankeschön.